Deutschlandfunk.
DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Wegen Schulz eingetreten, von Nahles enttäuscht. Neue Mitglieder in der SPD. Rot-Grün-Rotes Bündnis in Bremen. Wie koalitionsfähig ist die Linkspartei? Alte Regierung, frisches Geld. Thüringer Haushalt verfassungswidrig?
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Winkelmann. Guten Abend. Am kommenden Sonntag, den 16. Juni, ist es 2 Jahre her, dass Helmut Kohl gestorben ist. Immer noch der Bundeskanzler mit der längsten Amtszeit. Er liegt in Speyer begraben, in einem kleinen Park neben einer Kirche, die als Friedenszeichen in den 50er Jahren von Deutschen und Franzosen gemeinsam gebaut wurde. Die letzten Jahre seines Lebens sah man Kohl zwar bei öffentlichen Auftritten noch, doch wirkte er in seinem Rollstuhl wie erstarrt. Das Gesicht war unbeweglich, er sprach zuletzt auch gar nicht mehr. Es war seine späte Gattin Maike Kohl-Richter, die als Managerin und Interessenvertreterin des Altkanzlers auftrat. Und das macht sie bis heute mit Vehemenz. Gegen eine nicht autorisierte Biografie Kohls zieht Kohl-Richter weiterhin vor Gerichte. Mit einigem Risiko, wie unser Korrespondent Moritz Küpper erfahren hat, der sich mit Helmut Kohls Witwe getroffen hat.
Die Witwe des Altkanzlers sitzt an dem neu gestalteten Grab ihres Mannes Helmut Kohl in Speyer. Die Rosen, die sie vor einigen Tagen aufgestellt hat, sind noch frisch. Maike Kohl-Richter schaut sich um.
Ach, das ist ganz wunderbar. Sie hören die Vögel. Sie hören immer wieder Kinderstimmen, weil da drüben ein Spielplatz ist, auf dem fast immer jemand ist, was ich sehr beruhigend finde. Jetzt hören wir die Kirchenglocken. Wenn Gottesdienste sind, dann hören sie Musik. Sie hören die Menschen. Mein Mann ist hier unter den Menschen, aber doch geschützt. Und es hat alles für mich eine sehr stimmige Atmosphäre.
Die Abendsonne verschwindet hinter den Bäumen. Es ist ein friedlicher Moment am Grab, um das es, genauso wie um das übrige Erbe des Altkanzlers, sehr viel Streit gab und gibt. Kohl-Richter kennt all dies. Sie hat die Zeit vor Pfingsten genutzt, um das Grab weiter zu gestalten, vor dem nun anstehenden zweiten Todestag am kommenden Sonntag.
Der wichtigste Gedanke war, dass es meinem Mann gerecht wird.
Sie schaut auf den hellen Sandstein, der die Grabstätte nun umfasst.
Aber es ist der klassische Pfälzer Buntsandstein und mir war immer klar, es muss was aus seiner Region sein.
Mehrfach war sie selbst im Steinbruch. Ein Grabstein fehlt jedoch. Stattdessen steht dort ein massives, aber schlichtes Holz mit dem Namen ihres Mannes.
Weil ich noch gar nicht weiß, wie es endgültig aussehen wird. Ich taste mich heran und dafür braucht es Zeit. Das Grab hat sich auch noch nicht gesenkt, das können Sie unschwer sehen. Ich mag dieses Kreuz, ich finde es schlicht. Ich finde, dass diese Wucht der Schlichtheit so viel von Helmut Kohl sagt und so viel erzählt. Ich bin auch der Meinung, es muss am Ende natürlich eine monumentale Lösung sein. Es muss einen Denkmalcharakter haben, ohne protzig zu sein.
Immer wieder kommen Menschen durch den kleinen Park, Jogger, Familien mit Kindern, Spaziergängerinnen. Manche platzieren abfällige Bemerkungen, andere bleiben stehen, schauen interessiert, respektvoll. Kohl-Richter kennt das Spektrum, weiß, dass die Person ihres Mannes, dass der Umgang mit dem Erbe polarisiert.
Ich hätte meinen Mann nicht heiraten dürfen, wenn ich diesen Kampf für ihn nicht fortführen würde.
Sie sitzt nun im Bungalow im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim. Kohl-Richter, 55 Jahre alt, promovierte Volkswirtin, die einst als Journalistin, später dann im Bundeskanzleramt arbeitete, heiratete den Altkanzler im Jahr 2008. Der Kampf, den sie nun anspricht, ist die juristische Auseinandersetzung mit den Journalisten Heribert Schwan und Tilman Jens sowie einem Buchverlag. Im Jahr 2014, noch zu Lebzeiten Helmut Kohls, veröffentlichten diese das Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle, in dem sie sich aufgezeichneter Gespräche bedienten, die der Altkanzler zur Niederschrift seiner Memoiren führte. Für Weggefährten, Politikerinnen sind viele der unautorisierten Zitate beleidigend. Kohl sah in der Veröffentlichung einen Vertrauensbruch sowie eine Persönlichkeitsverletzung und klagte.
Es ist natürlich richtig, dass ich klage, aber tatsächlich klag ja nicht ich, sondern setze ich die Prozesse, die mein Mann begonnen hat im Jahr 2012 und dann im Jahr 2014 nur fort. Das macht einen kleinen, aber wie ich doch finde, einen elementaren Unterschied.
Gleich mehrere Verfahren liefen oder laufen noch vor dem Landgericht oder Oberlandesgericht Köln sowie dem Bundesgerichtshof. Juristisch geht es um die Herausgabe der Tonbänder, darum, dass die Veröffentlichungen verboten werden sollen, um Entschädigung. Alle bisher damit befassten Gerichte urteilten, dass die unautorisierten Zitate niemals hätten veröffentlicht werden durften. Doch, so der aktuelle Stand, ist die Pflicht zur Millionenentschädigung für Kohl mit dessen Tod erloschen.
Also ich habe großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat, dass auch für einen Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, am Ende siegen wird, dass er ein Recht auf eine Privatsphäre hat.
Warum ich klage? Über diese Frage hat sie in den letzten Tagen und Wochen viel nachgedacht. Nun nimmt sie sich die Zeit, will ausführlich über ihre Motive, über ihren Antrieb sprechen, darüber, warum sie diese Prozesse führt. Denn natürlich geht es um eine juristische Frage, aber letztendlich um das Ansehen des früheren Bundeskanzlers, um dessen Bild in der Geschichte.
Auf den Tonbändern, müssen Sie wissen, sind ja keine Geheimnisse. Auf den Tonbändern ist nur ein Helmut Kohl, der sein Leben erzählt. Mit Nebenbemerkungen, mit vielen Anekdoten, mit viel Hintergrundwissen oder mit viel Hintergrundinformationen. Ganz vieles ist ganz offenkundig, nicht für die Veröffentlichung bestimmt und nicht, weil er, wie man jetzt glauben könnte, weil es was Geheimnisvolles ist oder weil es drastisch ist, sondern einfach nur, weil man es verschriftlich gar nicht so gut darstellen kann.
Ursprünglich, so hatte es Kohl selbst auch immer wieder öffentlich gesagt, wollte Helmut Kohl keine Memoiren schreiben. Doch dann, so Kohl Richter, habe er feststellen müssen, dass die Geschichte von anderen anders erzählt wurde.
Um der Geschichtsklitterung, also um der Darstellung von Geschichte, die er selbst erlebt hat, die er selbst gestaltet hat, seine Sicht der Dinge entgegenzusetzen.
Also kam einst der Journalist Heribert Schwan ins Spiel, mit dem Kohl lange auf Tonbändern aufgezeichnete Gespräche führte, 3 Bänder seiner Memoiren erschienen, bevor Schwan dann gekündigt wurde. Aus seiner Sicht war das der Einfluss von Kohl Richter. Schwan nahm die Bänder, veröffentlichte ein eigenes Buch und sagte, dass die Witwe die Oberhand über diese Texte hätte haben wollen. Maike Kohl-Richter schüttelt den Kopf.
Was wir aber nicht dürfen, wir dürfen nicht Dinge, die er, wie hier auf diesen Tonbändern, im privaten Raum, in die Vertraulichkeit hineingesagt hat, die er noch nicht zu Ende formuliert hatte, von denen er auch noch gar nicht wusste, ob er das überhaupt jemals öffentlich sagen will, wir können doch nicht Dritte sein Wort interpretieren, glätten und verbreiten lassen als sein Wort. Das ist der zentrale Punkt. Sein Wort muss sein Wort bleiben.
Stimmen, die daran zweifeln, ob sie es sei, die wirklich im Sinne des Altkanzlers gehandelt habe oder handele, tritt sie gelassen entgegen.
Also dazu kann ich immer nur wieder sagen, dass der deutsche Rechtsstaat die Selbstbestimmung des Menschen vorsieht und dass mein Mann selbstbestimmt vorgesehen hat, dass ich einmal sein persönliches historisches Erbe vertreten soll. Die Geschichte, dass mein Mann nicht selbstbestimmt agiert, ist eine Erfindung von Menschen, die meinen Mann fremdbestimmen wollen.
In der Öffentlichkeit, so Kohl Richter, dringe dieses Bild aber durch.
Ich empfinde, dass zunehmend ich in die Kritik gerate und dass ich mich rechtfertigen muss. Und nicht die Gegenseite, die den Schaden angerichtet hat.
Finanzielle Gründe jedenfalls, wie es zuletzt Peter Kohl, einer der Söhne, behauptet hatte, seien es nicht. Im Gegenteil, Kohl Richter geht ein hohes Risiko ein. Die Prozesskosten könnten sich auf geschätzte 1 bis 2 Millionen Euro auftürmen. Zahlen nennt Kohls Witwe selbst nicht, dennoch.
Ich gebe schon zu, dass ich auch Nächte da sitze und mich frage, ob ich mir das leisten kann. Aber dazu muss ich auch sagen, mein Mann hat nicht gelebt dafür, dass ich das jetzt einfach beende. Die Gründe sind gut, dass wir es tun. Das Risiko ist in der Tat sehr, sehr hoch. Das Geld würde mir sehr, sehr fehlen. Aber mit dem Geld, das ich geerbt habe, fröhlich zu leben und zu wissen, ich hätte nicht alles versucht im Interesse meines Mannes, damit könnte ich keine ruhige Nacht mehr verbringen.
Für Kohl Richter steht fest, sie wird nicht aufhören, sie kann nicht aufhören, denn letztendlich geht es natürlich auch um künftige Projekte, um den abschließenden 4. Band der Memoiren, um eine Helmut-Kohl-Stiftung.
Ich kann die Prozesse gar nicht beenden und dann sagen, ich stürze mich jetzt auf das Lebenswerk, ich brauche das Material und ich brauche auch die Rechtsklarheit, dass es heißt, das, was hier geschehen ist, das durfte nicht passieren und das darf nicht wiederholt werden. Ansonsten würde ich den Rest meines Lebens damit verbringen müssen, einem immer wieder erneut in die Welt getragenen Schaden hinterherzulaufen.
Ein Beitrag war das von Moritz Küpper über Maike Kohl-Richter, die Witwe des Altkanzlers Helmut Kohl.
Helmut Kohl war ein großer Deutscher und ein großer Europäer.
Es ist inzwischen relativ müßig, die immer neuen Negativrekorde zu beschreiben, die die SPD in Umfragen erzielt. Sie sind schlecht, sehr schlecht. Und der Zustand der Partei ist es auch. Was schon daran zu erkennen ist, dass die politischen Gegner weitgehend aufgehört haben, die SPD zu attackieren. Eher senden sie Mitleid und Genesungswünsche. Dabei muss man kein langes Gedächtnis haben, um sich daran zu erinnern, dass die SPD eigentlich erst neulich noch als Kanzlerpartei gehandelt wurde. Vor etwas mehr als 2 Jahren, nämlich als Martin Schulz, Spitzenkandidat der Partei, zur Bundestagswahl 2017 geworden war. Die SPD hatte Neuzugänge, junge Leute traten ein, die älteste und traditionsreichste aller Parteien schien frisch belebt. Unser Kollege in Berlin, Frank Kapellan, hat sich gefragt, was denken die jungen Genossinnen und Genossen heute, da sich das Blatt so sehr gewendet hat. Einige von ihnen hat er deshalb ins Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks eingeladen und sie befragt.
Es ist die Zeit des Schulz-Hypes, die Zeit, als es in der SPD noch Hoffnung gibt. 30% scheinen drin, sogar die Kanzlerschaft möglich. Martin Schulz begeistert auch und gerade junge Menschen. Selbst als die Bundestagswahl gelaufen und Schulz bei miserablen 20,5% gelandet ist, kann der glühende Europäer noch Jubelstürme auslösen, etwa beim Juso-Bundeskongress im November 2017.
Konservative fahren die Dinge an die Wand. Erwarten anschließend, dass die Sozis die Scherben aufkleben. Und dann müssen wir uns rechtfertigen. Das läuft nicht.
Unter dem Kanzlerkandidaten Schulz erfährt die SPD 2017 einen Mitgliederzuwachs wie seit den Zeiten Willy Brandts nicht mehr. 10.000 zumeist junge Genossen beantragen ein Parteibuch.
Weil ich den auch schon mal live erlebt hatte in der Schule damals noch, als er im Europaparlament war und fand den einfach sehr sympathisch und dachte, das kann ja gut werden.
Gestern Abend im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Nele Muder, 24 Jahre alt, Psychologiestudentin, erzählt davon, wie sie zur SPD gekommen ist. 3 Jungsozialistinnen sind zu Gast, alle aktiv in Berlin-Mitte. Für alle 3 gab der Mann aus Würselen einen entscheidenden Anstoß, in die SPD einzutreten.
Der Hype der AfD, der Rechtspopulisten und vor allem auch Trump, das hat mich irgendwie sehr bewegt. Und als dann noch Schulz kam, war das für mich dann auch noch ein zusätzlicher Punkt. Er ist halt ein überzeugter Europäer und er hat irgendwie auch damals gut mit sozialer Gerechtigkeit auch gepunktet.
Miriam Siegel-Reitmeier neben ihr nickt. Soziale Gerechtigkeit, das war auch für sie der Antrieb, sich den Genossen anzuschließen. Die 26-Jährige studiert noch, verdient aber schon ihr erstes Geld an der Humboldt-Universität. Und neben Schulz fällt ihr da noch eine andere prägende Sozialdemokratin ein.
Also ich fand Andrea Nahles immer sehr überzeugend. Sie ist eine Arbeitertochter vom Lande und damit konnte ich mich sehr gut identifizieren, weil ich selbst auch eine bin.
Wie ihre Parteigenossen mit Andrea Nahles umgegangen sind, das verabscheuen die jungen Frauen. Melis Jeter, 25 Jahre alt, kaufmännische Ausbildung, fester Job, hat einigermaßen fassungslos beobachtet, wie nach der verlorenen Europawahl eine Personaldiskussion losgetreten wurde, gegen den Willen vieler Jusos.
Uns ist wichtig, Inhalte zu erarbeiten und das hätten wir dann erst tun können, wenn wir uns zunächst alle zusammengesetzt hätten und darüber gesprochen hätten, was wir tun möchten, um dann halt aus diesen Umfragetiefs rauszukommen.
Und dennoch, keine der 3 SPD-Frauen hat auch nur einen Moment darüber nachgedacht, die Partei zu verlassen. Dass auch der einst umjubelte Martin Schulz seinen Anteil am Niedergang der Partei hatte, gestehen sie ganz offen ein. Mit ihm habe die SPD am Ende viel Vertrauen verspielt.
Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition.
Es ist einfach nicht glaubwürdig, wenn man zunächst einmal sagt, dass man nicht in die Große Koalition möchte und eigentlich auch keinen Posten haben möchte, dann aber zurückwinkt und dann auch gegebenenfalls Außenminister werden möchte.
Der Kardinalfehler war der Gang in die Große Koalition. Da sind sie sich mit dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert einig. Nichts wie raus aus dieser Regierung, fordert Nele Muder. Nur das kann die Partei noch retten. Dass sich Martin Schulz und Andrea Nahles breitschlagen ließen, doch noch einmal mit der Union zu regieren, mag sie beiden nicht verzeihen.
Das ist für mich ein riesiger Fehler gewesen, der meiner Meinung nach der SPD auch wahnsinnig jetzt auf die Füße gefallen ist.
Dann sollen all diejenigen, die glauben, dass sie einen anderen Weg gehen wollen, sich aber auch dann hinstellen und sagen, ich kandidiere.
Doch auch Andrea Nahles hat für ein neues Glaubwürdigkeitsproblem gesorgt. Nach altem Politikmuster versuchte sie, ihre Kritiker mit der Vertrauensfrage hinter sich zu versammeln und scheiterte. Und jetzt? Wie kann ein Neuanfang gelingen? Für Miriam Siegel-Reitmeier ist klar, die SPD muss künftig von zwei Persönlichkeiten geführt werden.
Vielleicht kann die eine Spitze eher den linken Teil ansprechen. Im besten Fall ist es vielleicht eine Jungsozialistin und der andere Teil der Doppelspitze könnte eher vielleicht den konservativeren Teil der SPD ansprechen.
Und wer könnte es machen? Kevin Kühnert, der Chef der eigenen Jugendorganisation? Nele Muder antwortet ganz im Duktus der derzeitigen Parteispitze ausweichend, zurückhaltend.
Ich glaube, das wird Kevin Kühnert ganz gut selber wissen, was er für eine Zukunft möchte und was nicht.
Dass sie sich aber eine linke SPD wünscht und dass sie Kühnerts Kapitalismuskritik in jeder Hinsicht teilt, daraus macht die 24-Jährige am Ende keinen Hehl.
Was sehr sympathisch ist und weshalb ich ihn auch sehr toll finde, ist, es wird endlich mal wieder über Sozialismus geredet und da bin ich Kevin sehr dankbar, dass er diese Diskussion führt und dass es endlich wieder auf der Agenda ist.
Ein Beitrag von Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio.
Ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen Sie in die Fresse.
Wie traurig es um die SPD bestellt ist, darüber gibt es also seit den Wahlen Ende Mai keine zwei Meinungen mehr. Doch wären die Sozialdemokraten ja eben keine Sozialdemokraten, wenn sie in den Wahlergebnissen nicht auch einen Schimmer Trost und Hoffnung ausgemacht hätten. Und zwar in Bremen. Denn dort verlor die SPD zwar erstmals seit Kriegsende die Mehrheit, doch vergangene Woche entschieden sich Grüne und Linkspartei in Koalitionsverhandlungen mit ihr einzusteigen, die nun seit dieser Woche auch laufen. Klappt das, wäre dies die erste rot-grün-rote Koalition im Westen der Republik. Und mancher Sozialdemokrat denkt nun, dass das doch zukunftsweisend für den Bund sein könnte. Doch muss für eine solche Koalition im Westen besonders die Linkspartei einen großen Schritt machen. Denn die Westlinken haben wegen ihrer Parteigeschichte teils immer noch andere Politikvorstellungen als die ostdeutschen Landesverbände. Mit unserer Korrespondentin Felicitas Böselager habe ich vor der Sendung darüber gesprochen, wie und unter welchen Umständen die Bremer Linkspartei sich auf das Regieren einlassen könnte. Als erstes habe ich sie gefragt, was das in Bremen überhaupt für ein Landesverband ist.
Also die Linke gibt es hier seit 2007. Damit haben sie mit der WSAG und der PDS fusioniert und sind dann bei den Bürgerschaftswahlen auch gleich in Fraktionsstärke in die Bürgerschaft eingezogen. Also damals haben sie 7 Sitze errungen und waren der erste Landesverband der Linken, der in einem westdeutschen Parlament vertreten war. Aber damals war die Partei untereinander noch sehr zerstritten. Und wenn man sich hier daran erinnert, fällt immer wieder das Wort chaotisch. Da ging es dann vor allem um persönliche Streitereien und darunter haben sie dann auch in den Wahlen 2011 gelitten und ziemliche Verluste einstecken müssen, sind in Bremerhaven sogar unter die 5%-Hürde gefallen. Das lag zum einen an ihrem eigenen Zustand, aber auch daran, dass die Grünen 2011 nach Fukushima hier sehr erfolgreich waren. Und 2008 ist dann die jetzige Spitzenkandidatin Christina Vogt in die Partei eingetreten. Sie ist seit 2011 die Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft. Und sie hat es geschafft, in den vergangenen Jahren ihre Partei zu befrieden und zu sortieren. Und seitdem ist die Linke hier in Bremen durch eine sehr gute Oppositionsarbeit aufgefallen. Das liegt auch daran, dass die Oppositionsarbeit der CDU lange sehr schwach war und die Linke dann hier die einzige relevante Stimme in der Opposition war. Und Regieren kam hier für die Linke ziemlich lange nicht in Frage. Allein schon deshalb, weil die Mehrheitsverhältnisse es einfach nicht hergegeben haben, aber auch aus ideologischen Gründen.
Nun war die Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen auf dem Landesparteitag vergangene Woche ja überraschend deutlich bei der Linken. Oder gab es doch noch relevante Einsprüche?
Also es gibt schon noch Bedenken und der Tenor war auch deutlich so, dass die Mitglieder jetzt erstmal die Koalitionsgespräche abwarten wollen. Also es hieß immer wieder, wenn sich nach den Koalitionsgesprächen abzeichnet, dass wir, also die Linke, unsere Vorstellung nicht umsetzen können, dann können wir ja immer noch gegen den Vertrag stimmen. Das haben ganz viele der Mitglieder gesagt. Und es gibt auch ganz klare Gegner der Koalition. Also das ist ein Teil der Linken, der grundsätzlich die Beteiligung an der Regierung ablehnt und auch keine Kompromisse eingehen will, um eben nicht Teil des Systems zu werden, sozusagen. Dazu gehört zum Beispiel auch Peter Erlandsson. Der war Spitzenkandidat, als die Linke 2007, also das erste Mal, hier in die Bürgerschaft eingezogen ist. Und er wurde jetzt bei diesem Parteitag auch verabschiedet, weil er nach 12 Jahren aus der Bürgerschaftsfraktion ausscheidet. Da hat er dann nochmal davor gewarnt, sich in die Posten treiben zu lassen. Die Linke müsse die Bewegung stärken, hat er gesagt, denn es gehe um den gemeinsamen Kampf mit den Unterdrückten zur Überwindung des Kapitalismus. Also diesen Flügel gibt es schon auch noch hier, aber ein Großteil der Linken befürwortet die Regierungsbeteiligung inzwischen. In manchen Argumenten ging es auch schlicht darum, Jamaika zu verhindern, aber viele andere wollen jetzt mitregieren und nicht mehr von der Opposition aus Politik betreiben. Das hatte sich aber auch in den vergangenen Jahren schon so abgezeichnet.
Und maßgeblich dafür verantwortlich scheint ja nun tatsächlich die Chefin Christina Vogt zu sein, wie Sie gerade schon kurz andeuteten. Und die hat vor der Wahl schon 2 Senatssitze für die Linken im Fall des Erfolgs gefordert. Was ist das für eine Chefin und welche Posten schweben ihr wohl vor?
Also Christina Vogt ist hier wirklich sehr anerkannt für ihre Arbeit in der Opposition. Da hat sie sich nicht nur in ihrer Partei, sondern wirklich auch parteiübergreifend großen Respekt verschafft. Also immer wieder fallen Sätze wie, ich bin ja eigentlich mit den Linken nicht einverstanden, aber Christina Vogt ist wirklich eine sehr gute Politikerin. Also das sind so die Sätze, die immer wieder fallen, wenn man über Christina Vogt spricht. Sie ist eine Bildungsexpertin und sie gilt überall als strategisch begabt und auch als sehr versiert. Und sie streut auch den Konflikt nicht. Und so ist es ihr dann auch gelungen, ihre Partei auf ihren Kurs einzuschwören mit sehr vielen auch erbitterten Streits und Konflikten, mit denen sie dann aber am Ende mit der Basis und mit den Gegnern auch Kompromisse finden konnte. Und Posten, ja, das ist jetzt noch nicht ganz klar. Also eine Zeit lang wurde sie selbst als Bildungssenatorin gehandelt. Aber das ist jetzt ein Posten, auf dem man sich in Bremen eigentlich nur verbrennen kann. Das ist die Frage, ob sie das wirklich will. Und dann kursierte auch die Vermutung, dass die Linke einen Finanzsenatoren stellen will. Aber das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass die Grünen sich diesen Posten aus der Hand nehmen lassen. Also es ist schon klar, die Linke will hier ein relevantes Ressort. Das haben sie auch gesagt. Wir wollen kein Wohlfühlressort. Welches genau das werden wird, das ist noch nicht absehbar. Da lässt sich auch gerade noch niemand in die Karten gucken.
Die wichtigsten Themen, die auch von außerhalb mit Bremen verbunden sind, sind ja vor allem Schulden, schlechte Schulen und Mängelwirtschaft. Und die Linkspartei will diesen Problemen, also im ganzen Bund, eigentlich mit der Aufhebung der Schuldenbremse begegnen. SPD und Grüne wollen das in Bremen eher nicht. Ist das kein Streitpunkt?
Na klar, das ist ein Streitpunkt. Aber wer Christina Vogt jetzt darauf anspricht, wie sie es jetzt mit der Schuldenbremse halten will, der bekommt die Antwort, die Schuldenbremse steht im Grundgesetz und ein anderes Grundgesetz haben wir nicht. Also die Linke, und das haben sie jetzt auch schon ihren Mitgliedern ganz deutlich gesagt, werden die Schuldenbremse in den nächsten 4 Jahren nicht kippen, auch wenn sie grundsätzlich nicht einverstanden mit der Schuldenbremse sind. Die Frage ist, ob die Koalition jetzt dann trotzdem Wege findet, zu investieren. Denn das, was die Linke im Wahlkampf gefordert hat, die Sanierung der Schulen und der Bau von Sozialwohnungen, dafür braucht es sehr viel Geld. Und da wird man wahrscheinlich versuchen, die Schuldenbremse zu lockern. Ist aber die Frage, wie man das macht, ob man dann doch Kredite aufnimmt, das wird nicht leicht und das wird vor allem mit den Grünen nicht leicht zu machen sein.
Was könnten denn sonst noch die berühmten roten Linien für eine Linkspartei in einer Bremer Koalition sein?
Öffentlich spricht hier niemand von roten Linien, also niemand in der Linkspartei, auch von den anderen Parteien nicht, aber eine rote Linie wäre wahrscheinlich das Polizeigesetz. Da hat die Linkspartei aber die Grünen auf ihrer Seite. Die SPD will neue Ermittlungsmöglichkeiten schaffen. Da geht es zum Beispiel um die Überwachung der Telekommunikation, aber auch um mehr Videoüberwachung. Da wollen die Linken genau das Gegenteil. Sie wollen nämlich diese Überwachung einschränken. Also das ist dann wahrscheinlich eher eine Kröte, die die SPD schlucken muss. Aber ich glaube, wenn klar wird, dass nicht deutlich mehr Geld in den Aus- und Neubau von Schulen fließt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das eine rote Linie der Linken sein wird und dass die Mitglieder dann sagen, da gehen wir nicht mit, wir wollen nicht um jeden Preis regieren.
Aber das wollen SPD und Grüne ja im Prinzip auch, oder? Also bei den Schulen will ja jeder ran.
Ja, da will jeder ran. Die Frage ist nur, wie verteilt man das Geld?
Nun ist ja so ein rot-grün-rotes Bündnis in Bremen auch für die Bundeslinke von gewisser Bedeutung, die ja ebenfalls, so wie die SPD, auch in einer tiefen Krise steckt. Und man erhofft sich dieses Aufbruchssignal aus dem Westen. Wer könnte denn vielleicht von Bundesseite da in Bremen vorstellig geworden sein, um die auch zu beraten dort?
Also aus Berlin ist niemand gekommen, dafür ist aus Thüringen jemand gekommen, nämlich Benjamin Emanuel Hoff, der jetzt auch an den Gesprächen teilnimmt.
Und der schubst den unerfahrenen Landesverband so ein bisschen auf Regierungslinie?
Das ist Spekulation, dazu wollte sich noch niemand äußern. Also ich glaube, dass sie sich von ihm eher Beratung erhoffen, wie man solche Koalitionsgespräche führt, weil das ja auch die ersten Koalitionsgespräche sind, die Linken hier in Bremen führen.
Und das Gespräch mit unserer Bremen-Korrespondentin Felicitas Böselager habe ich vor dieser Sendung geführt. Berlin ist, übers Ganze gesehen, bei weitem nicht die Stadt mit den höchsten Mieten. Doch steigen in manchen Vierteln die Wohnungskosten schneller als irgendwo sonst. Der rot-rot-grüne Senat steht nicht zuletzt durch eine Kampagne von Mieterinitiativen für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen unter Handlungsdruck und hat nun beschlossen, relativ radikal einzugreifen. Mit einem Mietendeckel, der die Mieten für 5 Jahre begrenzen soll. Am kommenden Dienstag will der Senat ein Eckpunktepapier verabschieden. Es wird damit gerechnet, dass dies auch der Stichtag für die Geltung des Mietendeckels sein wird, der in wenigen Monaten gesetzt werden könnte. Entsprechend haben die Eigentümerverbände die Berliner Vermieter bereits aufgefordert, bis zum 17. Juni, also am Tag zuvor, noch schnell die Mieten zu erhöhen. Nicht nur wegen dieser recht absehbaren Folge für die Mieter hagelte es diese Woche bereits Einwände gegen den Mietendeckel, auch aus Reihen, die dem Senat eigentlich ganz wohlgesonnen sind. Schließlich, so auch ein Argument, könnten auch Genossenschaften, die sich dem sozialverträglichen Vermieten verpflichtet fühlen, unter einem solchen Deckel leiden. Doch die zuständige Senatorin Katrin Lomscher von der Linkspartei ist bislang unbeeindruckt. Sebastian Engelbrecht hat sie getroffen.
Katrin Lompscher blickt ihr gegenüber mit ernster Miene an. Sie trägt die grauen Haare kurz. Immer wieder fallen sie von beiden Seiten ins Gesicht. Sie streicht die Haare zur Seite und hat dann wieder einen freien Blick. Die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen sitzt ruhig da und spricht leise. Sie wirkt bescheiden. Ihr wohnungspolitisches Programm aber ist radikal und entfacht bundesweite Debatten. Katrin Lompscher sieht Berlin als eine der beliebtesten europäischen Großstädte. Ihr Ziel aber ist, dass Berlin sich von den anderen abhebt.
Mir ist es am liebsten, mir Berlin vorzustellen als soziale Metropole.
Sie sagt nicht sozialistische Metropole, obwohl sie das vielleicht denkt. Als Senatorin verfolgt sie sozialistische Ziele. Für die Grundbedürfnisse der Bürger soll der Staat sorgen, nämlich
dass man in dieser Stadt auch künftig wohnen kann, wenn man wenig Geld hat, dass man in dieser Stadt auch künftig wohnen kann, wenn man älter wird, dass man in dieser Stadt auch künftig Kinderbetreuung, Schulen und so weiter alles vorfindet und das nicht nur in irgendwelchen abgedrängten Vororten, sondern die Berliner Mischung als das, was Berlin auszeichnet, sozusagen fortschreibt ins 21. Jahrhundert.
Katrin Lompscher wurde 1962 im sozialistischen Ost-Berlin geboren, machte eine Ausbildung zur Baufacharbeiterin mit Abitur. 1986 schloss sie ihr Studium an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar als Diplom-Ingenieurin für Städtebau ab. Von 1981 bis 1990 war Lompscher Mitglied der SED. Sie blieb der Partei auch nach dem Fall der Mauer treu, als Bezirksverordnete in Berlin-Treptow und Mitte, als Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung im Bezirk Lichtenberg. Erst seit Ende 2016 bekleidet sie den Posten, für den sie wie geschaffen ist, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Ihre Agenda?
Ich habe immer gesagt, wir brauchen einen Dreiklang aus leistbarem Wohnungsneubau, aus Rekommunalisierung und aus Mietenregulierung.
Rekommunalisierung bedeutet, dass der Senat sich unter Lompschers Regie bemüht, Wohnungen zurückzukaufen, die er unter dem SPD-Bürgermeister Klaus Wowereit vor 15 Jahren verkauft hat. Und Rekommunalisierung bedeutet Enteignung. Katrin Lompscher hat sich ausdrücklich gegen den ebenfalls sozialdemokratischen regierenden Bürgermeister Michael Müller gestellt, der eine Enteignung der großen Immobilienkonzerne ablehnt. Lompscher ging als Senatorin mit den Enteignungsdemonstranten auf die Straße. Für die Manager der Immobilienwirtschaft in Berlin, für Projektentwickler und wirtschaftsliberale Politiker ist die Bau- und Wohnungssenatorin Adressatin heftiger, manchmal wütender Attacken. Für Stefan Förster von der FDP zum Beispiel. Er sitzt im Abgeordnetenhaus und ist Sprecher seiner Partei für den Bereich Stadtentwicklung und Wohnen. Förster kritisiert, dass sogar die städtischen Wohnungsbaugesellschaften an Lompschers Politik verzweifeln.
Es wird zu wenig an Land bereitgestellt, es gibt zu wenig neue Grundstücke, die Genehmigungsverfahren dauern zu lange, es gibt eine zu breite und ausufernde Bürgerbeteiligung und insbesondere das, was die städtischen leisten sollen, können sie nicht leisten.
Tatsächlich ist Katrin Lompscher an einem ihrer eigenen Ziele gescheitert. Schon jetzt ist klar, dass die städtischen Wohnungsbauunternehmen das Vorhaben verfehlen werden, in der laufenden Legislaturperiode bis 2021 25.000 Wohnungen zu bauen. Es werden nur 24.000 sein. Die bürgerlich-konservative Opposition sieht die Schuld bei Katrin Lompscher. Die Bezirksparlamente und die Bezirksämter hätten zu viel Mitspracherecht und verzögerten die Bauprojekte. Ein investorenfeindliches Klima, beklagen Immobilienmanager. Senatorin Lompscher bleibt ruhig und nüchtern.
Also ich sag mal, viel Feind, viel Ehr, heißt, man macht offensichtlich auch was richtig.
Carsten Brückner, Vorsitzender des Eigentümerverbandes Haus und Grund in Berlin, sieht bei Katrin Lompscher die Schuld für die viel zu langsamen Baufortschritte. Brückner wurde erst am vergangenen Wochenende in ganz Deutschland bekannt, weil er Vermieter dazu aufforderte, rasch die Mieten zu erhöhen, bevor der sogenannte Mietendeckel in Berlin wirksam wird, nämlich möglicherweise schon am 18. Juni. Noch eine neue Idee Lompschers für bezahlbare Mieten. Für 5 Jahre sollen die Mieten von 1,5 Millionen Wohnungen eingefroren werden. Um die Einhaltung der Vorschriften des Mietendeckels zu kontrollieren, müssten in den Wohnungsämtern der Bezirke viele neue Stellen geschaffen werden.
Wir stellen uns vor, dass Mieterinnen und Mieter Verstöße gegen das Gesetz dort anbringen können und dass dann die Bezirksämter entsprechend den Dingen nachgehen und dann eben auch Bescheide erlassen können oder auch Bußgelder erlassen können.
Für Carsten Brückner von Haus und Grund ist Lompschers Mietendeckel ein Indiz für die Konzeptionslosigkeit ihrer Politik. Noch am 13. Mai hatte die Bausenatorin einen neuen Mietspiegel vorgestellt. Jetzt will sie ihn durch den Mietendeckel für ungültig erklären. Der Mietspiegel setzt die ortsübliche Vergleichsmiete fest. Er ist ein Instrument, um Mieterhöhungen zu begrenzen.
Alle Beteiligten haben diesen Mietspiegel unterschrieben, haben ihn als qualifizierten anerkannt. Und jetzt kommt Frau Lompscher, nachdem sie ihn vorgestellt hat und auch gelobt hat, und sagt, der Mietspiegel hat überhaupt keine Relevanz mehr, weil überhaupt keine Mieterhöhungen mehr möglich sein sollen zukünftig.
Berlins Hauseigentümer und Immobilienmogule verzweifeln an der sozialistischen Senatorin. Sie bleibt bei ihren radikalen Rezepten. Rekommunalisierung, Enteignung, Mietendeckel. Mimik und Stimme bleiben wie immer gemäßigt.
Wir sind ja alles immer schon einen Schritt weiter. Ne? Und da stellt sich für eine linke Stadtpolitik auch nicht die Frage, macht man das oder macht man das nicht. Vollkommen richtig erkannt, Berlin ist in einem rebellischen Dauerzustand. Eine linke Politik, die das nicht macht, die wird einfach nach Hause geschickt.
Ein Beitrag war das von Sebastian Engelbrecht über die Berliner Mietenpolitik und die Senatorin, die dafür verantwortlich zeichnet.
Bye.
Als sich im Jahr 2014 in Thüringen die erste rot-rot-grüne Koalition der Bundesrepublik bildete, dazu noch unter linker Führung, fingen viele Redaktionen sofort an zu recherchieren. Würden nun die Unternehmen aus Thüringen abwandern, auf der Flucht vorm Sozialismus quasi? Nichts dergleichen war jedoch nachweisbar. Auch was die Budgetplanung anging, zeigte sich die Koalition unter Bodo Ramelows Führung ausgesprochen diszipliniert. Kurz, das Kapital blieb und der Landeshaushalt stand. Diesen Oktober wird nun in Thüringen wiedergewählt. Aktuell sind die Umfragedaten so, dass nur gerätselt werden kann, welche Farben die nächste Regierung haben könnte. Doch ist die aktuelle Koalition offenbar so stolz und froh über ihre Haushaltsführung, dass sie dem nächsten Kabinett gern vorgreifen möchte, indem sie heute schon einmal den Landeshaushalt fürs Jahr 2020 eingebracht hat. Nun brauchen Regierungen immer gültige Haushaltsgesetze und die können auch mal über Wahltermine hinausreichen, das geht kaum anders. Doch findet die Opposition im Thüringer Landtag, dass das Königsrecht des Parlaments dort besonders verletzt werde. Henry Bernhard beschreibt, warum.
Punkt 9 Uhr. Die Landtagspräsidentin Birgit Dietzel läutet zur Ruhe. Es gibt viel zu debattieren diese Woche. Der Haushalt für das nächste Jahr steht an.
Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung? Bitte schön, Herr Abgeordneter Geibert.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin.
Jörg Geibert, CDU, nimmt eine Aktuelle Stunde seiner Fraktion von der Tagesordnung. Dann aber kommt das Wesentliche.
Als zweites Anliegen würde ich für uns beantragen wollen, dass wir den Tagesordnungspunkt 5 im Hinblick darauf, dass uns zwischenzeitlich ein wissenschaftliches Gutachten vorliegt, welches zu dem Ergebnis kommt, dass dieser Landtag jedenfalls verfassungsgemäß nicht befugt ist, über den Haushalt 2020 zu beschließen, bitten von der Tagesordnung abzusetzen.
Wie zu erwarten, wird der Antrag der CDU mit den Stimmen der rot-rot-grünen Regierungskoalition abgelehnt. Aber was Geibert als Erkenntnis des verfassungsrechtlichen Gutachtens angibt, wird seit Wochen diskutiert. Die Frage nämlich, darf der Landtag einen Haushalt für das kommende Jahr verabschieden, in dem ein ganz anderer, im Oktober neu gewählter Landtag vielleicht ganz andere Prioritäten setzen möchte? Mike Moring, der Partei- und Fraktionsvorsitzende der CDU, ist sich sicher, der Haushalt ist das höchste, das heilige Recht des jeweils aktuellen Landtages. Und Rot-Rot-Grün bricht mit dem Haushalt die Landesverfassung.
Das ist einmalig in der Parlamentsgeschichte in Deutschland. Einmalig. Und die Vorlage eines Einzelhaushaltes, der erst dann in Kraft tritt, wenn die Wahlperiode schon lange abgeschlossen ist, ein neuer Landtag sogar sich schon konstituiert hat, diesen Eingriff und dieses Vorgehen gab es noch nie, weil diese offensichtliche Verfassungswidrigkeit, die hier provoziert wird, für alle Regierungen in Deutschland bisher auch so offenkundig war, dass diesen Schritt auch niemand gegangen ist. Dass ihnen Rot-Rot-Grün bewusst geht, das überrascht uns einerseits sehr und verstört uns zugleich, weil wir davon ausgehen, dass wenn man Verantwortung für ein Land hat, dass man zunächst alles daran setzt, dass man das, was man tut, mit der Verfassung vereinbar ist.
Von Verantwortung für das Land spricht aber auch die rot-rot-grüne Regierungskoalition. Hier Matthias Hai, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten.
Weil wir Sorge haben, dass nach Oktober, also nach der Landtagswahl, eine Regierungsbildung relativ lange dauert und wir dann erst wahrscheinlich nach später Wahl eines Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin erst im Sommer zu einem richtig guten Haushalt kämen und solange zum Beispiel die Kommunen gar nicht investieren könnten, weil sie nicht wissen, worauf sie sich verlassen können. Viele Gemeinde- und Stadträte wollen wissen, ob sie kofinanziert Gelder aus Brüssel oder auch aus Berlin abwerben können, aber dazu brauchen sie beschlossene Haushalte. Und die kriegen sie nicht, wenn das Land nicht aus der Hüfte kommt.
In der Tat hat es noch keinen Landtag in Deutschland gegeben, der einen Einzelhaushalt für die Zeit nach seiner Neuwahl beschlossen hat. Doppelhaushalte für 2 Jahre, die weit in die nächste Legislaturperiode hineinreichen, hat es aber sehr wohl schon öfter gegeben. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken zählt sie gern auf.
Das hat Hessen gemacht unter einem CDU-Ministerpräsident. Das hat Sachsen gemacht unter einem CDU-Ministerpräsident. Und nur weil es jetzt ein Ministerpräsident mit dem Parteibuch der Linken macht, wird auf einmal von der CDU in Thüringen CETA und Mordio und Verfassungsbruch geschrien.
Ramelows Parteifreund Rico Gebhardt, Abgeordneter der Linken im Sächsischen Landtag, argumentierte allerdings im vergangenen Jahr genau gegensätzlich, als die sächsische CDU einen Haushalt einbrachte, der weit über die Landtagswahl hinauswies.
Das Budgetrecht ist das älteste und wichtigste Recht des Parlaments. Manche sprechen sogar von einem Königsrecht. Es ist nicht akzeptabel, dass die Regierung beabsichtigt, einen Haushalt zu beschließen, der weit über diese Legislaturperiode hinausreicht.
So betrachtet argumentiert hier Bodo Ramelow gegen sich selbst oder zumindest nicht im Gleichklang mit seinem Genossen.
Und diese doppelten Standards sollte man in der Politik im Umgang miteinander nicht benutzen. Man sollte nicht sagen, was der eine mit dem CDU-Parteibuch macht, ist richtig und was der andere mit dem linken Parteibuch macht, ist falsch.
Mike Moring von der Thüringer CDU bringt noch einen weiteren Aspekt ein.
Der weitergehende Fall von Doppelhaushalten, der macht den Unterschied, dass auch ein neuer Landtag den zweiten Haushalt ändern kann. In Brandenburg ist das ja zum Beispiel so ein Fall, aber hier eben nicht.
Der Blick in die Thüringer Verfassung zeigt, dass anders als in manchen anderen Bundesländern nur die Landesregierung, nicht aber Landtagsfraktionen, ein Haushaltsgesetz einbringen kann. Und spätestens hier wird es brisant. Die CDU vermutet, dass die gegenwärtige Koalition ihre rot-rot-grüne Politik mittels Haushalt in das Jahr 2020 verlängern will. Dazu passt, dass Ministerpräsident Bodo Ramelow seit Monaten damit kokettiert, dass er so lange geschäftsführend in der Staatskanzlei bleibt, bis der Landtag einen neuen Ministerpräsidenten gewählt hat.
Und dahinter wohnt natürlich unsere Vermutung, dass sie gar nicht davon ausgehen, dass sie mit eigener Mehrheit weiter regieren können, weil sie darauf setzen, dass es möglicherweise zu einer schwierigen Regierungsbildung kommt oder auch durch eine Stärke von AfD und Linksparteien eine Regierungsbildung quasi unmöglich wird. Und dann versteinert im Amt bleiben und sich jetzt die haushaltspolitische Legitimation zu verschaffen, ohne noch eine demokratische Legitimation durchs Volk dann noch zu haben.
Ich werde nicht versteinern, weil ich ein hochlebendiger Mensch bin und darf darauf hinweisen, dass die Thüringer Verfassung eindeutig ist, nämlich, dass ein Ministerpräsident so lange im Amt verbleibt, bis ein neuer gewählt wird. Und die Väter und Mütter der Thüringer Verfassung haben das ausdrücklich so gewollt. Wir wollen keine handlungsunfähigen Regierungen,
sagt Bodo Ramelow. So ganz traut aber die CDU ihren massiven verfassungsrechtlichen Bedenken auch nicht, denn eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht schließt sie ausdrücklich aus.
Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard war das über den Streit um einen Landeshaushalt, der recht weit über eine Wahl hinausreichen soll.
Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen.
Und damit sind wir am Ende des DLF-Magazins von heute angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Winkelmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radioabend. Thank you.